Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Innovation Implemented, dem MGM-Podcast rund um Themen der digitalen Transformation und zukunftsfähigen IT. Mein Name ist Carsten Knese, ich arbeite bei MGM im Marketing und darf heute schon den dritten Debatten-Podcast meiner Kollegen Olaf Terhorst und Nils Grals von den MGM Consulting Partners anmoderieren. Diesmal geht es um die Frage, ob nachhaltige oder auch grüne IT eine Zukunftsinvestition oder nur ein teurer Image-Coup ist und ob bzw. wie sich CIOs und IT-EntscheiderInnen dem Thema sinnvoll nähern können. Denn klar ist, dass sich die durch IT im weitesten Sinne verursachten CO2-Emissionen und der Stromverbrauch durch KI-Anwendungen in kurzer Zeit massiv erhöhen werden. Höchste Zeit also, das Thema in den Fokus zu nehmen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres CIO Advisory Debatten Podcasts. Wir wollen uns in diesem Format ja regelmäßig über zentrale Fragen rund um IT-Strategie, Organisation und Technologie unterhalten und dies möglichst kontrovers, konstruktiv und mit Haltung. Nach unserem letzten Podcast zum Thema Low-Code, No-Code hat mich einer unserer Zuhörer kontaktiert, Stefan Algermissen. Schöne Grüße an Stefan an dieser Stelle. Und mir einen Impuls geliefert, ein Thema, was wir weiter hinten in unserer Agenda liegen hatten, nach vorne zu ziehen. Denn das Thema ist ein spannendes und beschäftigt Unternehmen und CIOs zunehmend nach meiner Wahrnehmung. Und manchmal sind sie davon auch überfordert. Das Thema, welches ich heute gerne besprechen möchte, firmiert unter dem Titel Nachhaltige IT. Ist der Umbau der Infrastruktur zu energieeffizienten Rechenzentren, grünen Lieferketten oder zirkulären Hardware-Modellen wirklich ein Renditetreiber oder doch eher ein kostspieliger Image-Coup, der in der Praxis kaum durchzuhalten ist? Also, die Frage, die wir uns heute stellen, ist nachhaltige IT eine Zukunftsinvestition oder ein teurer Image-Coup? Ich bin Olaf Terhorst, einer der Partner bei MGM und fachlich verantwortlich für das weite Feld CIO Advisory, in welchem wir strategische, organisatorische und technologische Expertise bündeln. Mein heutiger Mitdebattant ist erneut mein geschätzter Kollege Nils. Nils, magst du dich kurz vorstellen?
Sehr gerne, lieber Olaf. Mein Name ist Nils Greifs. Ich bin als Senior Manager auch im CIO Advisory Umfeld bei der MGM tätig und genauso wie Olaf beschäftige ich mich sozusagen mit den strategischen Fragestellungen rund um die IT. Und ich freue mich auf das Thema heute. Ist ja auch tatsächlich gar kein mehr so junges Thema, wie ich feststellen musste. Bin sehr gespannt, was deine Argumente sind und hoffe natürlich, dass ich dich mit meinen Argumenten übertrumpfen kann.
Ja, das wird ja nur schwerlich gelingen, egal auf welcher Seite du bist. Aber schauen wir mal. Magst du noch einmal kurz einleiten, was du unter nachhaltiger oder Green IT verstehst?
Sehr gerne. Tatsächlich musste ich in der Vorbereitung feststellen, dass das gar nicht so ein neuer Begriff ist, wie ich dachte. Also Green IT, ich glaube damals 2008 war Motto der CeBIT. Das heißt, es beschäftigt uns jetzt ja nun doch, ne, fast schon 20 Jahre. Und für mich ist Green IT, das ist eingangs schon so ein bisschen gesagt, die nachhaltige Nutzung von IT im Allgemeinen. Ganz spezifisch kann man es natürlich sehr weit fassen, das Feld. Das heißt, es geht um Energieeffizienz. Es geht um sicherlich auch das Thema Umweltschutz. Es geht mit Sicherheit auch um Zukunftssicherheit. Es geht um Nachhaltigkeit im Sinne von wie werden die Produkte oder die Technologie eigentlich hergestellt. Und ich glaube, wenn man tatsächlich nur aus heutiger Sicht noch weiter fassen will, kann man sicherlich auch noch so weit gehen zu sagen, sind eigentlich solche Sachen wie Gleichberechtigung und solche Themen damit involviert. Also ich glaube, man kann dieses Thema, Green IT war wahrscheinlich zu kurz gegriffen, aber ich glaube, wenn man von nachhaltiger IT spricht, dann macht man ein sehr, sehr weites Feld auf. Und für mich ist es tatsächlich die nachhaltige und gleichzeitig bestmögliche Nutzung von IT-Services und Produkten.
Zur Nutzung würde ich halt noch die Herstellung dazu zählen. Herstellung, das heißt die ursprüngliche bis zur Betriebssetzung und dann auch den Betrieb. Also, lieber Nils, möchtest du als erstes pro Zukunftsinvestition, also die Investition in nachhaltige IT-Infrastruktur und Prozesse, ist langfristig ein echter Renditetreiber? Oder möchtest du mit Contra starten? Ist ein teurer Image-Coup oder nichts weiter als ein teurer PR-Gag?
Ich würde gerne mit der Pro-Seite starten und dir quasi ein Konstrukt an Argumenten vorsetzen, aus dem du dich schwerlich befreien kannst und danach eine Blume auf deinem Rechner pflanzen wirst.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann greife ich zu meinem Dagegenschild und halte es hoch. Genau, dann starte doch mal in die Runde.
Sehr gerne. Also, ich glaube, wenn wir anfangen, über die Vorteile von Green IT oder nachhaltiger IT zu sprechen, gibt es für mich vier Punkte. Ich würde mit dem ersten anfangen wollen, und das ist das Thema Umweltschutz. Das ist gesellschaftlich mittlerweile sehr etabliert. Das Thema Klimawandel ist in aller Munde. Das heißt, die Frage, wie schaffen wir es auch als IT-Industrie, die ja in Zeiten von AI und der Cloud doch einen sehr, sehr signifikanten Anteil der weltweiten Energiereserven beanspruchen. Wie schaffen wir es sozusagen einfach, unseren CO2-Fußabdruck zu verringern, die Emissionen zu senken, um dafür einfach zu sorgen, dass die ganzen, dass der technologische Fortschritt und die, die Innovationskraft, die darin steckt, eben nicht auf der anderen Seite dafür sorgt, dass der Klimawandel und die Erderwärmung weiter befeuert werden. Das heißt, für mich ein ganz, ganz klares Argument pro ist dieses Thema Verringern des CO2-Fußabdrucks, Verringern der Emissionen und ein besseres Bewusstsein für die Nutzung von Energie.
Wunderbar. Ich habe jetzt ganz kurz überlegt und es hätte mich jetzt echt gereizt, aber es würde uns wirklich in ein fernes Universum führen. Verschwörungstheorien zum Thema, ist das alles Mumpitz oder nicht hervorzuholen? Wobei es mir wirklich schwer fallen würde. Ich glaube, ich müsste zwischenzeitlich immer wieder in einen Eimer brechen, wenn ich das alles wiederholen würde. Genau, das ist natürlich, das Argument ist ein Totschlagargument, was du hast. Das ist vollkommen richtig. Ich würde trotzdem glauben, dass die IT da doch nur einen relativ geringen Anteil an Verbrauch global dazu beisteuert. Und die eigentliche Frage, die wir haben, ist es eine wirkliche lohnenswerte Investition aus Sicht des Unternehmens? Und ich bleibe mal jetzt stumpf beim Unternehmen selbst. Da glaube ich, das Unternehmen arbeitet mit Gewinnerzielungsabsicht und sollte doch bitte sehr bei sich bleiben. Und von daher glaube ich, das sind meist eher nur Lippenbekenntnisse. Und die meisten Unternehmen halten das eben langfristig gar nicht durch, machen das gerne, um sich ein bisschen grün anzumalen und dann ist auch gut.
Ich glaube tatsächlich, also der Vorwurf des Greenwashings ist ja in den meisten Fällen, wenn es um solche Themen geht, schnell gezogen. Ich würde das gerne widerlegen. Ich glaube, wenn man guckt, die großen Rechenzentrenbetreiber, die sind da, glaube ich, sehr. Und die sind, glaube ich, wenig moralisch getrieben, sondern sehr stark, eben wie du schon gesagt hast, gewinnorientiert. Und für die ist, glaube ich, nachhaltige oder Green IT einfach, um es mal im guten alten Englisch zu sagen, ein No-Brainer. Weil wenn ich ein Rechenzentrum betreibe, was einen immensen Energieverbrauch hat, dann ist sozusagen jede Kilowattstunde Strom, die ich einsparen kann beim Betrieb, am Ende eine Optimierung meines Gewinns. Und insofern ist da, glaube ich, sehr, man sieht es ja, ne? Microsoft versenkt vor Schottland Rechenzentren im Meer, um das Thema Kühlung zu umgehen. Ich weiß, dass diverse große Anbieter eigene Windparks, also ne, kaufen quasi fest den Strom von Windparks, um sozusagen die Anlagen betreiben zu können. Windkraft und Solar sind mittlerweile, glaube ich, die günstigsten Stromerzeuger, die es gibt. Also ich glaube, wenn man dieses Thema Anfangsinvestition, also teure Investition sieht, dann ist ganz klar zu sagen, der Trend wird dahin gehen, weil die erneuerbaren Energien werden stromkostentechnisch immer günstiger. Das heißt, wenn ich mein Rechenzentrum kostengünstig betreiben will, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als auf erneuerbare Energien zu setzen. Es senkt meine Betriebskosten.
Genau. Und gleichzeitig gibt es halt von Greenpeace, wenn ich mir da den letzten Greenwashing-Report von Greenpeace zu Rate ziehe, gibt es halt klar, dass die meisten doch nur auf das Thema Kompensation setzen. Und das ist halt einfach nur Hin- und Herschieberei. Die machen da relativ wenig. Außerdem glaube ich, dass deine Senkung der Betriebskosten mal genommen als etwas, gehen wir mal davon aus, dass ein Unternehmen da wirklich investiert in das Ganze, dann ist das mit Sicherheit so gedacht. Gleichzeitig kommen natürlich einmal im Rahmen der Zertifizierung, die auf die Unternehmen zukommen, wieder eine riesengroße Regulierungswut und Reporting-Anforderung. Da möchte ich neben der Schwierigkeit, wirklich zu berechnen, was ich an CO2-Abdruck wirklich einspare, kommt es ja gleichzeitig noch zu weiteren Aufwendungen, um das zu messen, um das zu reporten. Da sehe ich, glaube ich, wie üblich bei solchen Themen doch eine schwierige Reporting-Lage. Und auch da ist es nicht eher Augenwischerei. Und halt dann, toll, ich bin grün, ich mache was und es verpufft.
Ja, ich glaube, die Regulatorik bietet natürlich Chance und Gefahr zugleich. Ich gebe dir recht, natürlich sind überbordende Regulatorien immer eine schwierige Sache. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die ISO 50001 angucken zum Beispiel, wo die mittlerweile alle großen Rechenzentrumsdienstleister verpflichteten, Energiemanagementsystem einzuführen oder vorzuhalten, das liefert einem ja sozusagen genau das. Das zeigt einem genau auf, wie ist mein Energieverbrauch, was sind meine Maßnahmen, die dagegen laufen und was ist das, was am Ende dabei rauskommt. Klar, alles, was irgendwie an Reporting-Pflichten existiert, wo am Ende Papier in Schubladen landet, da bin ich völlig bei dir. Aber ich glaube, wenn wir es schaffen, diese ganzen Regulatorien und die Reportings in so eine Richtung zu leiten, die Unternehmen dazu bringt, Steuerungsmechanismen zu etablieren, die sozusagen den wirklichen Nutzen darlegen, dann ist, glaube ich, auch die Bereitschaft und das Verständnis dafür, eben in dieses Thema zu investieren, größer. Und gleichzeitig, wie gesagt, kann man es dann immer noch nutzen, um das eigene Unternehmen eben in einem grünen Licht dastehen zu lassen.
Das ist richtig. Da sind wir aber bei meinem Argument. Das ist nur eine reines PR-Greenwashing und nicht wirklich an die Umwelt gedacht. Zumal ich ja auch immer wieder sehe, und da bin ich mal gespannt, wie du das siehst, den sogenannten Rebound-Effekt. Das heißt, ich spare mir etwas ein, nur um an anderer Stelle doppelt so viel verbrauchen zu können. Also von daher ist eine Frage, ob das wirklich zu Einsparungen führt, ob der Weg der richtige ist.
Am Ende des Tages muss es sich lohnen, ne? Ich glaube, sobald es die Möglichkeit gibt, und ich bin schon davon überzeugt, dass wenn man die Sachen vernünftig angeht, dass man da in der Lage ist, Einsparungen nicht jetzt nur pur am CO2-Ausstoß gemessen, sondern tatsächlich auch reale Euros im Sinne von Energieverbrauch zu machen, da gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich der Weg, der den es zu gehen gilt. Weil ja, ne, alles, was in Anführungszeichen einfach nur einen Image-Effekt hat, da bin ich tatsächlich bei, das muss eben wegfallen. Ich glaube, die Marschrichtung muss sein, es müssen Themen und Maßnahmen sein, die eben sich in EBIT messen lassen. Und dann wird aus meiner Sicht auch ein Schuh draus. Und ich bin da relativ stark von überzeugt, dass mit den neuen Möglichkeiten und Techniken, die wir haben, da viel möglich ist. Ne? Abwärmenutzung zum Heizen von Büros und so weiter und so fort. Also alles in allem, ich glaube, wenn wir dieses Thema wirklich auf das Argument fokussieren, lasst uns so viel wie möglich an der Effizienz der Systeme arbeiten und dann gucken, wie wir dieses rundherum noch nutzen können, dann wird da ein Schuh draus und dann ist, glaube ich, auch dem Siegeszug von Green IT steht dann nichts mehr im Wege.
Ich glaube, dass Siegeszug, also bei Siegeszug denke ich sofort an die ganzen Legacy-Systeme, die ja üblicherweise eine große Blockade bei der Modernisierung von IT-Landschaften darstellen. Und ich hatte in einem Report von der Bitkom, meine ich, gelesen, dass es da zum Beispiel im Bankensektor jahrzehntealte Rechenzentren mit Hostsystemen existieren, die 40% der gesamten CO2-Bedarfs ausmachen und die von diesen alten Legacy-Systemen einfach nicht wegkommen und auch nicht die Investition treffen können, um davon runterzukommen, weil das dann wieder nicht wirtschaftlich ist.
Das ist so. Da kann man, glaube ich, das kann man nicht von der Hand weisen. Auf meiner Sicht ist das aber ja kein klassisches Problem von Green IT, sondern dann sind wir bei dem Modernisierungsstau von Unternehmen. Ne? Das ist, glaube ich, nochmal vielleicht ein spannendes eigenes Thema für einen Podcast. weil ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, dass uns Altsysteme blockieren, dann ist wahrscheinlich das Thema Green IT da nur das geringste Problem. Aber ja, ne, aber ich meine, ja, was sagt uns das? Wir müssen konsequent in die Moderne schreiten und da müssen dann natürlich die Sachen mitziehen. Und insofern glaube ich, wenn wir diesen Dreiklang aus Umweltschutz, wirtschaftlichen Vorteilen, Image und Verantwortung, ne, also ich glaube schon, dass es auch Unternehmen gibt, die tatsächlich eben nachhaltig agieren wollen und da ihre Verantwortung ernst nehmen, dass uns das dann auch zu Zukunftssicherheit, weil man ist modern aufgestellt und für die Zukunft gewappnet bringt. Also insofern, ich glaube, für diese Kette und für den Ansatz Green IT, man muss es natürlich mit Augenmaß machen. Ne? Komme ich schon fast zum Fazit. Aber ne, ich glaube, wenn man es vernünftig einbettet und eben nicht nur als Greenwashing-Argument nutzt, dann kann man als Unternehmen echte Vorteile daraus ziehen.
Mhm. Danke für diesen langen Redebeitrag. Aber das ist, genau, wir werden jetzt gleich die Rollen tauschen. Für die Zuhörenden, die zum ersten Mal dabei sind in diesem Debatten-Podcast, ist erst der eine Pro, der andere Contra und dann drehen wir in Form einer klassischen Debatte, um auch mal die Gegenpositionen kennenzulernen und sich nicht nur in einer Ecke festzuquatschen. Aber ich finde es natürlich spannend, dass du auf das Thema IT-Modernisierung da gekommen bist, aber ist natürlich an dieser Stelle, möchte ich nochmal als mein letztes oder ein Beitrag zum Contra möchte ich nochmal dazu fügen. Das Thema unseres heutigen Podcasts ist Green IT. Von daher wollte ich dabei bleiben. Du hast versucht, das da schön wegzureden. Vielen Dank dafür. Ich bin dir an der Stelle nicht gefolgt. Auf Thema Green IT sind die Legacy-Systeme, zahlen da hart drauf ein. Dann wechseln wir mal die Seiten. Ein Punkt, den du in der Pro-Phase, finde ich, noch nicht genügend adressiert hattest. Jetzt zum Schluss bist ein Stück drauf eingegangen. Ich finde, die ganz wichtig ist, das eben nicht additiv zu erkennen, das Ganze, sondern eben als Teil des Ganzen, weil das Argument, das ist ein hoher Investitionsbeitrag, das, finde ich, zählt halt einfach nicht, weil wir haben eine sehr, sehr zügige Update-Welle auch in der Infrastruktur. Und da kann ich halt jedes Mal sehr gut austauschen. Ich kann sehr gut auf grünere Anbieter wechseln und ich kann das im laufenden Betrieb machen. Ich kann meine IT-Systeme, die ich austausche, grüner programmieren, grüner architekturell gestalten. Und so konsequent permanent den Wandel gestalten hin zu einer nachhaltigeren Informationstechnologielandschaft.
Wenn ich ein Großunternehmen mit großen Budgets und einer entsprechenden Marketingabteilung, die das dann auch noch ausschlachten kann, bin sicherlich. Wenn ich ein bisschen kleiner bin, vielleicht ne, stark auch noch im Eigenbetrieb aufgestellt sind, dann stimmt es natürlich nur sehr begrenzt. Da habe ich meine Infrastruktur auf mich schon relativ stark abgestimmt, auch wenn da Update-Zyklen anstehen. Trotzdem sind immer Investitionen und ich bin natürlich als kleines Unternehmen insbesondere stark darauf bedacht, meine Schäfchen zusammenzuhalten. Und insofern glaube ich, ist da der Treiber eher bei den Updates zu sagen, okay, ich muss an der einen oder anderen Stelle nachbessern und puncto Sicherheit oder Performance, aber ob es dann wirklich immer darum geht oder dieses Thema Green da in den Vordergrund zu stellen, da bin ich, glaube ich, nicht. Und am Ende des Tages kann mir auch niemand genau sagen, wie sich das rechnen soll. Ne? Also dieser Return on Invest, ich glaube, wenn ich da lieber einen Zyklus aussetze und bei bestehenden, gut funktionierenden Sachen bleibe, bin ich da besser beraten, als jetzt zu sagen, okay, ich kann irgendwie hier noch was für die Umwelt tun. Da bleibe ich lieber genau. bei meinen Infrastrukturen.
Ein Punkt, den man ja auch nutzen kann, ist die Verringerung von Elektroschrott. Also wenn ich mir die verschiedenen Beiträge zu den CO2-Emissionen angucke, fällt ja sowas wie Elektroschrott, Waste in diese sogenannte Scope 3. Das sind auch global ungefähr 1,6% aller Emissionen. Und da kann ich schon, indem ich auf refurbished Themen setze, die bei großen Konzernen ausgetauscht werden, als kleineres Unternehmen eine ganze Menge dazu beitragen. Das ist dann komplizierter zu messen, aber ich kann halt meinen Beitrag leisten dazu. Und das kann ich natürlich wieder nutzbar machen, gerade weil du auf kleinere Unternehmen adressierst, um lokal Werbung für mich zu machen, nachhaltiger wirklich zu sein und damit auch attraktiv für jüngere Mitarbeitende werden, die darauf, glaube ich, sehr viel Wert legen.
Oder aber ich nutze meine Hardware einfach länger, dann spare ich mir den Elektroschrott auch. Und das Thema mit den Mitarbeitern, ich glaube, wenn man da versucht, mit wir nutzen gebrauchte Hardware zu argumentieren, weiß ich nicht. Ne? Ob das jetzt dann wirklich zieht, bin ich nicht so von überzeugt. Auf der anderen Seite, klar, wenn es sich lohnt und man sozusagen Dinge wiederverwenden kann, dann sicherlich. Auf der anderen Seite ist natürlich die Problematik, wenn man jetzt anfängt, ich bin jetzt mal ein bisschen gehässig, bei eBay Kleinanzeigen Ersatzteile zu kaufen, wie das sozusagen dann in die eigene Infrastruktur und Landschaft passt. Passt das zu den Systemen? Und wenn man dann da anfängt, einzelne Komponenten auszutauschen, ob man sich da nicht am Ende des Tages eigentlich viel mehr Probleme beschafft, als dass man in irgendeiner Form hilft. Und wenn man sich mal anguckt, also ich meine, die Produktion mal außen vor gelassen, aber ich glaube, die weltweite ist der IT-Sektor, glaube ich, für 1-2% des Energieverbrauchs verantwortlich. Wenn ich da jetzt als kleines Unternehmen anfange, irgendwas zu tun, also einen echten Beitrag leiste ich dann nicht.
Genau, aber das ist da bin ich wieder bei meinem Wort von Totschlagargument. Wenn niemand irgendwas tut, wenn viele was Kleines machen, passiert was Großes. Das ist ein sehr gern genommenes Kontraargument. Ich für mich alleine kann das nicht. Ich finde halt, wenn man sich vor Augen führt, dass Scope 1, 2, 3 zusammen ungefähr, nein, eigentlich sogar mehr für CO2-Footprint verantwortlich sind als die Luftfahrtindustrie, dann finde ich das ein gehöriges Argument, an jeder Stelle dann zu schrauben, wo es nur geht. Und man hat ja ganz viele. Und ich glaube, du hast ganz viele Vorteile. Du hattest vorhin eins genannt, das ist die direkte Kostensenkung im Betrieb. Man kann es wirklich hervorragend nutzen für Reputations- und Wettbewerbsvorteile. Regulatorische Anforderungen werden immer stärker an der Stelle. Das erleichtert auch gerade bei kleineren Unternehmen Investitionsbereitschaft oder sogar Fördermittel einzutreiben. Ich glaube, da ist eine ganze Menge zu holen für kleinere Unternehmen.
Ja. Gehen wir mal weg von den kleinen Unternehmen und vielleicht hin zu den größeren. Ich glaube, da ist Green IT mittlerweile so eine Form von, man hat es sowieso sozusagen mit drin, einfach aus wirtschaftlichen Gründen. Aber das hat dann ist sozusagen nicht der Antrieb ist quasi nicht den Umweltschutz zu fördern, sondern es ist quasi so ein bisschen die logische das logische Unternehmertum. Und insofern, weil du die Regulatorik gerade angesprochen hast, ist aus meiner Sicht da auch einfach das so ein bisschen falsch, den Leuten Vorschriften zu machen. Ich glaube, wenn man sich darauf verlässt, dass Unternehmer clevere Entscheidungen treffen, dann wird man das Thema sozusagen adressiert kriegen. Insofern weiß ich nicht, ob man dieses Thema Green IT wirklich oder auch nachhaltige IT sich jetzt so wie die nächste Sau durchs Dorf treiben muss oder ob man da nicht eigentlich, und da sind wir wieder dabei, wirklich nur ein Argument sucht, um sich selbst in irgendwie gutem Licht dazustehen lassen, obwohl man eigentlich nicht wirklich extra was tut und ja, einfach nur gut wirtschaftet.
Genau, das politische Argument von Regulationswut mal beiseite gelassen, damit wir uns hier nicht in politischer Diskussion verstricken. Diese Regularien existieren. Ich weiß, dass die öffentliche Hand und auch Großunternehmen, auf die wir jetzt gerade geschwenkt sind, schon fordern von ihren Suppliern, dass sie zertifiziert sind, dass sie Nachweise, ESG-Nachweise ranbringen, weil ihnen das wieder selbst gut tut in ihrer eigenen Bilanz. Und von daher glaube ich, ist das nicht ein Zwang, sondern ein, wenn ich denn als Unternehmer schlau bin, mache ich das. Weil einmal senkt es meine Kosten und B, kann ich besser Mitarbeitende gewinnen, C, kann ich besser Kunden gewinnen und gleichzeitig tue ich mir noch was Gutes, indem ich was Gutes für die Umwelt tue. Ich glaube, da schließt sich relativ schnell der Kreis, sodass ich da schon glaube, dass es sehr, sehr sinnvoll erscheint und sich langfristig, das ist ja die Fragestellung, langfristig für die Unternehmen sehr gut rechnet.
Genau, ich glaube, es rechnet sich auch insofern gut, als dass natürlich, also klar, Lieferkettengesetz und so weiter und so fort. Am Ende wissen wir, ich glaube, wenn man mal Beispiel Fairphone, ist ja, glaube ich, mit einer der führenden oder Vorreiter für nachhaltige Produktion von Handys. Wenn man sich die anguckt, die ja wirklich quasi sagen, mit einem sehr guten Ansatz und Gewissen und mit maximaler Transparenz da reingehen. Ich glaube, selbst die können von ihren, keine Ahnung, was waren es, 1000 Komponenten, die in so einem Phone verbaut sind, weiß ich nicht, 30-40% wirklich nachverfolgen und nachweisen, wo die herkommen. Und insofern ist natürlich das Lieferkettengesetz auch wieder eine Frage von, wie weit lässt es sich wirklich umsetzen oder ist es am Ende nur ein bürokratischer Mehraufwand, weil sich am Ende sowieso nie eindeutig nachweisen lässt, wo kommen die Sachen her. Sollte man da hingucken? Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, ich glaube, da ist auch wieder ein bisschen zu viel des Guten getan. Also ich glaube tatsächlich, dieses Argument von wegen, man kann das komplett nachhaltig gestalten, das funktioniert einfach nicht. Also wenn man Technologie will, wird man auch damit leben müssen, dass es in Teilen zu Kosten der Umwelt geht.
Genau, ich glaube, keiner bestreitet oder will, dass die IT keinen Strom mehr verbraucht.
Die Man Frage ist, wie viel Strom, sondern eher so bei Ressourcen.
Aber ja, genau, aber oder keine Ressourcen. Ne? Also ich habe jetzt ein Beispiel Strom genommen, du hattest jetzt die Hardware-Komponenten genommen oder die einzelnen Bestandteile eines Phones. Das bestreitet ja niemand. Aber da weiter dran zu arbeiten und das ist bei einmal einigen Dingen oder ein langer Weg ist vom Cradle-to-Cradle-Prinzip wirklich für alle möglichen Geräte, das ist unbelogen. Aber man kann ja daran arbeiten.
Das kann man auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist, glaube ich, am Ende sozusagen mein, wenn ich sagen wir mal, mein Kontrafazit ziehen möchte. Man kann daraus arbeiten, man kann daran arbeiten. Ich weiß nicht, ob es diesen Slogan Green IT dafür braucht. Oder ob das Ganze nicht am Ende des Tages, wie ich schon gesagt habe, eigentlich nur logische und richtige unternehmerische Entscheidungen sind und das Label Green IT das Ganze nur schön verklausulieren will.
Eine hervorragende Überleitung zum Versuch einer Synthese, die ich dir mal gerne eine Frage stellen möchte. Glaubst du denn, dass es Einsparpotenziale gibt aus dem diskutierten Umfeld, die sich ohne großen Overhead realisieren lassen?
Ja, bin ich tatsächlich relativ stark von überzeugt. Ich glaube, wenn man anfängt, ne, also wenn man sich anguckt, in welchen, das ist gar nicht so sehr Green IT gedacht, aber wenn man sich auch mal die ganzen Diskussionen in der Energiewirtschaft anschaut über Netzflexibilisierung, über Batteriespeicher, Wärmepumpen und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn man sich anguckt und die Funktionsweise von so einem Rechenzentrum mal betrachtet, wenn man das ungemanagt laufen lässt, dann lässt sich da, glaube ich, schon relativ stark was regeln. Also und sei es nur, dass wenn ich ein Rechenzentrumsgebäude habe, dass ich das so plane, dass ich auf jeden Fall das gesamte Dach voll mit Photovoltaikmodulen klatschen kann, weil die Dinger sind mittlerweile wirklich günstig und die sparen mir sofort bares Geld. Also sobald ich die auf dem Dach habe, sparen sie mir Geld. Wenn ich dann noch gucke, dass ich meine Kühlung irgendwie maximal effizient gestalte, indem ich entweder einfach in ein kaltes Land schwenke oder einfach, ne, beispielsweise, ich habe es vorhin schon angeführt, meine Rechenzentren einfach im Meer versenke, dann hast du das nächste. Und wenn du dann noch guckst, dass du mittlerweile mit Abwärme, die ja einfach in Rechenzentren entsteht, effizient Wärmepumpen betreiben kannst, dann ist da, glaube ich, schon durch das, was wir mittlerweile an technischen Möglichkeiten haben, viel Potenzial, so ein Rechenzentrum günstiger betreiben zu können und einfach auch nebenbei noch Geld zu verdienen mit in Anführungszeichen Abfallprodukten.
Ja, ich glaube auch, das, was du genannt hast, also ich finde die Abwärme, also das eine ist, dass weniger Energie verbrauchen, weniger CO2 produzieren und eben das Nutzen. Ich meine, das wird in vielen Ecken wird das schon gemacht, aber ich glaube, da liegen noch riesengroße Potenziale, Abwärme wirklich vernünftig zu nutzen und rückzuführen. Ja. Da haben wir auf dem Planeten bisher in einer großen Verschwendung gelebt, dass da, glaube ich, noch eine ganze Menge los ist. Ich hatte ja gerade schon eine Synthesefrage gestellt. Hast du denn schon für dich ein Fazit jetzt nach der Diskussion?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das ein Thema ist, was auf die Agenda von jedem CIO gehört. Ich glaube, es gehört auf die Agenda, weniger eben aus den kontra genannten Gründen im Sinne von, um so zu tun, dass man da was tut. Ich glaube einfach, dass es betriebswirtschaftlich sinnvoll ist und es hat nette Nebeneffekte. Ne? Also klar, die Regulatorik ist sowieso da, also man muss was tun. Aber ich glaube eben auch, dass es einfach wirklich ein nachhaltiges Thema ist, was einem betriebswirtschaftlich und unternehmerisch helfen kann. Also insofern, ja, es gehört drauf. Ich habe vorhin das Thema kurz 50.001 angesprochen. Es gibt sowieso jetzt eine ISO, die Pflicht ist in Deutschland, wenn man Rechenzentren betreibt, spannendes Ding. Und da kann man auch super, super ansetzen mit dem Energiemanagementsystem, die es so gibt. Und wenn man das einfach konsequent ein bisschen weiterdenkt, dann, ja, für mich gehört es eben auf jede Agenda. Und um vielleicht nochmal einen anderen Bogen und Blickwinkel mit reinzubringen, ich hatte vorhin gesagt, ich glaube, die Zahl war falsch, aber jetzt nochmal korrigiert, ich glaube 2-4% des weltweiten Stromverbrauchs kommen ungefähr so aus dem IT-Sektor. Und die Prognose ist, dass wir bis 2030 bei 8-10% landen können, wenn wir das Thema AI mit da reinnehmen. So, ja. Ne? Weil einfach der Sprung und der Hunger nach Energie von den AI-Modellen und den Rechenzentren, die betreiben, einfach immens groß ist. Und wenn wir das nicht konsequent gegensteuern, dann laufen wir natürlich in ein Problem. Ne? Nur mal so zur Einordnung. 2% sind, glaube ich, so, ne, was so ein Industrieland 2-4% sind so, ne, wie Deutschland oder Japan verbrauchen. Also da ist schon von der Relation, es ist einfach echt groß. Ne?
Das ist groß, das wird größer. Die fortschreitende Digitalisierung, die du gerade ansprichst, macht es halt umso wichtiger, da ein Auge drauf zu legen. Ich glaube auch, wenn man sich unsere Debattenfrage anguckt, ist es eine, rechnet sich das oder ist es ein reiner Image-Coup? Ich glaube, es ist weder das eine noch das andere. Sie ist eine strategische Investition in die Zukunft, die zukünftig immer wichtiger wird. Und ganz, ganz wichtig für mich, so als Erkenntnis, das Ding darf nicht oder sollte nicht, und dann kommen wir nämlich auch von diesem Investitionsthema weg, nicht als on top gesehen werden, sondern wirklich als etwas Integriertes. Das ist nicht eine Green IT obendrauf, sondern es ist etwas Integriertes. Wenn ich das bei meinen zukünftigen Architekturentscheidungen, bei meinem Lieferantenmanagement, bei der Produktentwicklung, bei der Kundeninteraktion mitdenke, dann komme ich automatisch in die Richtung. Ja. Und so wird nämlich nachhaltige IT eher weniger Kostenfaktor, sondern einfach ganz normales Business, um möglichst kostengünstig meine Produkte zu produzieren. Und dann wird es halt ganz, ein ganz einfaches Business-Thema. Und an diesem Business-Thema muss sich dann eben der CIO auch beteiligen.
Ja.
Nein. Hast du denn eine Idee noch, was aus deiner Sicht so ein erster Schritt für ein CIO wäre, um nachhaltiger zu werden?
Also ich sag mal, wenn man sich noch nicht mit dem Thema ISO 50001 beschäftigt hat, dann ist das, glaube ich, sagen wir mal, ein relativ einfacher Schritt, der zu gehen ist, weil es einfach eine regulatorische Vorgabe ist. Das heißt, und ich glaube, wenn man die ISO 50001 oder den Prozess dahin vernünftig nutzt, dann deckt man schon relativ viel an Potenzialen auf. Ne? Und wenn man das sozusagen dann noch ein bisschen weiterdenkt, dann ist man, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Ich glaube, interessant, ne, das ist immer die Frage, wie lässt sich das rausnehmen. Ich glaube, wenn man es mal schafft, so als Baselining sich vor Augen zu führen, wie viel wenn man in der Cloud ist, ist es wahrscheinlich noch schwieriger, aber wenn man wirklich noch selbst betreibt, ne, also was ist quasi der Kostenblock Energie, den ich für meine IT verbrauche? Und wenn man da dann mal guckt, was sind sozusagen die gängigen Einsparungen, die man erzielen kann, dann hat man ja relativ schnell auch ein Ziel vor Augen, gegen das man gut arbeiten kann. Also ich glaube, das Erste ist wirklich zu sagen, ich beschäftige mich mal mit dem Thema und guck mal, wo da tatsächlich bei mir eben die Potenziale liegen. Und dann ist, glaube ich, das Thema 50.001 sicherlich etwas, womit man sich beschäftigen muss.
Ja, ich hätte auch so gesagt, als unabhängig von der 50.001, sich mal wirklich vor Augen zu führen, wo stehe ich da, was kann ich tun, was habe ich für Potenziale, ist ein sehr guter Weg. Und das Auge, den Fokus da mal hinwenden. Genau, Dankeschön, mein lieber Nils. Das war eine spannende, spannende Diskussion. Ich möchte an der Stelle nochmal einen Gruß und einen Dank an den Stefan richten, der uns dieses Thema nach vorne gespült hat in unserem Plan. Hat, ja. Das war sehr, sehr spannend. Das war unsere heutige Debatte zum Thema nachhaltige IT-Zukunftsinvestition oder teure Image-Kuh. Wir hoffen, dass ihr, Sie, wertvolle Einsichten gewonnen haben und auch die eine oder andere Perspektive für Ihre eigenen Strategien mitnehmen konnten. Falls Sie Feedback haben oder das Thema weiter diskutieren möchten, finden Sie uns auf LinkedIn oder auf unserer Website und wir freuen uns auf Ihre Meinung.
Und tatsächlich, was ich spannend finde, weil wir haben es ja am Anfang kurz gestriffen, ne, das Thema nachhaltige IT und was gehört da? Wir haben uns jetzt relativ stark auf dieses Thema Ressourcenverbrauch, Energieeffizienz und so konzentriert. Aber ich glaube, da passt noch viel, viel mehr dazu. Und es wäre spannend, das mal mit Rainer Karcher zu diskutieren, der bei der Allianz verantwortlich war für die gesamte Nachhaltigkeit der IT und da, glaube ich, einen ziemlich spannenden Blick drauf hat. Ich werde ihn mal fragen, ob er Lust hat, darüber mal mit uns zu sprechen.
Oh ja, weil ich hatte mir auch vorgenommen, unsere Debatte nochmal in so einem kleinen White Paper zusammenzufassen, weil das Thema hat mir wirklich, wirklich viel Freude bereitet. Danke an dich, lieber Nils, und danke, liebe Zuhörende, dass Sie heute dabei waren. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder ein spannendes Thema rund um die digitale Transformation aufgreifen. Bleiben Sie gesund, munter, zuversichtlich und gelassen und mit Bezug auf dieses Thema kritisch und innovativ beziehungsweise nachhaltig. Denn wie André Heller, der einst sagte, die Welt ist uns doch nur geliehen von Künftigen, die nach uns sind.
Wie weise.
In diesem Sinne, einen schönen
Herzlichen
Tag.
Herzlichen Dank.
Ciao.
Tschüss.